SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schön, dass Sie dabei sind. Hinschauen und reden, was Bund, Kantone und Gemeinden der Radikalisierung junger Menschen entgegensetzen wollen. Nach den Stalking-Vorwürfen CVP-Nationalrat Yannick Bütte tritt als Vizepräsident der CVP zurück. Ein Mittagessen, das es in sich hat. EU-Kommissionspräsident Juncker und die britische Premierministerin May besprechen sich in Sachen Brexit, wenn da nur nichts im Hals stecken bleibt. Und Gipfeltreffen gegen die Umweltverschmutzung in Nairobi. Wir reden über dreckige Luft, auch im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Was tun, wenn die Schülerin im Internet auf einmal bei einem islamistischen Video ein «Gefällt mir» anklickt, wenn sich ein junger Mann immer mehr zurückzieht, sich anders kleidet, radikale Gedanken äußert? Lehrerinnen ausbilden, Fußballtrainer sensibilisieren, Imame schulen, sagen Bund, Kantone und Gemeinden. Heute haben sie einen Aktionsplan vorgestellt gegen Radikalisierung. Dominik Meyer berichtet.
Wer tagtäglich mit Jugendlichen zu tun habe, spüre am ehesten, wenn jemand ausgegrenzt werde, in einer Krise stecke und so anfällig werde für radikale Ideen, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Weil die Propaganda des IS zum Beispiel, der ist außerordentlich aggressiv, der geht dann gerade auf diese Jugendlichen zu, versucht ihnen da Versprechungen zu machen. Und wenn wir hier frühzeitig eingreifen können, glaube ich, können wir großes Leid verhindern.
Lehrer, Trainerinnen, Jugendarbeiterinnen weiterbilden, Imame sensibilisieren und eine Fachstelle schaffen in jedem Kanton. Diese und ähnliche Massnahmen stehen im nationalen Aktionsplan gegen Radikalisierung. Städte und Kantone würden vieles von dem schon tun, sagt die Justizministerin. Es könne aber noch besser werden.
Wenn Jugendliche Radikalisierungstendenzen haben, da muss sichergestellt werden, dass zwischen den verschiedenen Behörden dieser Informationsaustausch wirklich funktioniert. Einzelne Städte haben das schon, andere noch nicht.
Doch droht da nicht der Schnüffelstaat die Gefahr auch, dass Behörden harmlose Rebellion von Teenagern überinterpretieren? Diese Gefahr bestehe, sagt Martin Klöti. Er ist St. Galler Regierungsrat und Präsident der Sozialdirektoren aller Kantone. Es sei wichtig,
dass man nicht irgendwo anfängt, Aktionen zu entwickeln und dass man Informationen abfragt, relativiert durch Fachleute, die das eben dann so einordnen, dass es nicht zum Stüffeln wird.
Der Aktionsplan nennt Beispiele, wie Kantone und Städte vorgehen könnten. In Genf etwa gehen künftig pro Schule eine Lehrerin oder ein Lehrer für 2 Tage in die Radikalisierungsweiterbildung. Gerade in den Schulen werden immer neue Aufgaben aufgebürdet. Können sie jetzt auch noch Präventionsstelle sein gegen radikales Gedankengut?
Wir wollen schon nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer plötzlich jetzt zu Inspektoren werden und dass man ihnen eine Aufgabe übergibt, welche sie eigentlich nicht noch zusätzlich schnallen können. Aber sie müssen die Antennen sein,
sagt Regierungsrat Klöti. Bund, Kantone und Gemeinden wollen ihren Aktionsplan innerhalb 5 Jahren umsetzen. Der Bund wird mit 5 Millionen Franken Projekte mitfinanzieren. Für Menschen, die bereits radikalisiert sind, arbeitet Bundesrätin Sommaruga parallel dazu an anderen, an schärferen Massnahmen. Rund 100 gefährliche Extremisten hat der Nachrichtendienst im Visier. Ihnen möchte Sommaruga künftig zum Beispiel den Reisepass wegnehmen können oder sie verpflichten können, regelmäßig bei der Polizei vorzusprechen.
Aus dem Bundeshaus der Bericht von Dominik Meyer. Der Walliser CVP-Nationalrat Yannick Bütte zieht Konsequenzen aus der Stalking-Affäre. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Rebecca Villiger.
Yannick Bütte tritt als Vizepräsident der CVP Schweiz zurück. Das ließ er über seinen Anwalt mitteilen. Zudem begebe sich Bütte in ärztliche Behandlung, um seinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen, heisst es weiter. Ob er das Mandat als Nationalrat weiterführe, wolle er später entscheiden. Gegen Bütte ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Er gestand gegenüber Medien ein, unter Alkoholeinfluss unangebracht gehandelt zu haben. Der frühere Vizepräsident der Regionalregierung Kataloniens bleibt in Untersuchungshaft. Dies hat das oberste Gericht Spaniens entschieden. Er, ein weiteres Regierungsmitglied und zwei katalonische Aktivisten blieben in Haft, weil die Gefahr bestehe, dass sie ihre illegalen Aktivitäten wieder aufnehmen würden, teilte das Gericht mit. Sechs weitere frühere Regierungsmitglieder wurden hingegen gegen eine Kaution von jeweils 100.000 Euro freigelassen. Die Politiker waren vor einem Monat festgenommen worden. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Dies im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitsabstimmung in Katalonien vom 1. Oktober. Die Politiker hatten um ihre Freilassung gebeten, um sich an den Neuwahlen in Katalonien am 21. Dezember zu beteiligen. Im Zusammenhang mit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat die Polizei auf Malta 10 Verdächtige festgenommen. Das gab der maltesische Premierminister Joseph Muscat bekannt. Die Festgenommenen hätten einen kriminellen Hintergrund, sagte Muscat, ohne weitere Details zu nennen. Man habe nun 48 Stunden Zeit, die Verdächtigen zu vernehmen. Caruana Galizia wurde vor rund 2 Monaten durch eine Autobombe getötet. Die bekannte Bloggerin deckte unter anderem einen Skandal um die sogenannten Panama Papers auf, in denen auch Regierungsmitglieder Maltas verstrickt sein sollen. Kinderärztinnen, Apotheker und weitere Fachpersonen haben ab dem kommenden Jahr Zugriff auf eine neue Arzneimitteldatenbank. Darin sind einheitliche Empfehlungen enthalten, wie gewisse Medikamente bei Kindern am besten dosiert werden. Spezifisch für Kinder entwickelte Mittel gäbe es kaum, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Die Ärzte würden deshalb auf Medikamente für Erwachsene zurückgreifen und die Dosis entsprechend anpassen. Dabei verlassen sie sich meist auf ihre Erfahrungen, was zu unterschiedlichsten Dosierungen führt. Mit der Datenbank solle die Sicherheit bei Behandlungen von Kindern nun verbessert werden. Einem Großteil der Schweizer Moore gehe es schlechter denn je. Das schreiben die Umweltorganisationen BirdLife Schweiz, ProNatura und WWF in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie fordern von Bund und Kantonen mehr finanzielle Mittel für den Moorschutz. Den Mooren gehe durch künstliche Entwässerung das Wasser aus und seltene Pflanzen seien bedroht, unter anderem durch indirekte Düngung aus der Landwirtschaft. Vor rund 30 Jahren hat sich die Schweizer Stimmbevölkerung für den strengen Schutz der Moore ausgesprochen, im Rahmen der sogenannten Roten Turm-Initiative. Seither wurde ein Teil der Moore aufgewertet. Das Wetter: heute fällt vor allem in der Zentral- und Ostschweiz noch Schnee oder in den tiefsten Lagen Regen. In der Romandie scheint zeitweise, im Süden meist die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 3, im Süden 10 Grad.
Viel ist in den vergangenen Wochen über die stockenden Scheidungsdiskussionen zwischen der EU und Großbritannien geredet und geschrieben worden. Es geht einfach nicht richtig vorwärts. Heute Mittag nun treffen sich EU-Kommissionspräsident Juncker und Großbritanniens Premierministerin May zu einem entscheidenden Lunch in Brüssel. Oliver Washington, es ist die Rede vom Treffen der Wahrheit. Ist es das?
Das kann man so sagen. Jean-Claude Juncker hat in den vergangenen Tagen ja verschiedentlich betont, dass die britische Seite bis heute liefern müsse und er auf dieser Grundlage dann Bilanz ziehen werde. Bis anhin verhandeln die beiden Seiten ja nur über die eigentlichen Scheidungsfragen und heute will Juncker bilanzieren, ob dabei bei diesen Verhandlungen genügend Fortschritte erzielt worden sind, sodass dann eben die Staats- und Regierungschefs der EU-27 bei ihrem Gipfel nächste Woche grünes Licht geben können, um ab dann auch über das künftige Verhältnis zu verhandeln.
Öffentlich stritten die beiden Seiten bis jetzt vor allem ums Geld. Hier scheint es jetzt Bewegung gegeben zu haben. Großbritannien soll Zugeständnisse gemacht haben. Welche sind denn die noch strittigsten Punkte?
Das ist unterdessen die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Das Problem ist, dass wenn Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs die EU verlässt und damit wie angekündigt eben auch den Binnenmarkt und die Zollunion, dann hätten wir in Zukunft quer durch die irische Insel plötzlich eine harte EU-Außengrenze. Nur will das eben niemand, weil das den Friedensprozess in Nordirland gefährden könnte. Deshalb soll diese Grenze so offen bleiben wie heute, aber wie, das ist eben eine ganz schwierige Frage. Irland, wir kennen die Position Irlands. Irland fordert selbstbewusst, dass sich Nordirland bei wichtigen Vorschriften Irland und damit eben auch der EU weiterhin anpassen solle. Aber wir kennen die Haltung Londons nicht. Die britische Regierung hat im Sommer zwar mal einen Vorschlag präsentiert, der war aber ziemlich abenteuerlich. Hier also muss sich London entweder der Position Irlands annähern oder einen anderen eigenen, neuen, brauchbaren Vorschlag präsentieren.
Was wäre denn, wenn der EU-Kommissionspräsident auch nach dem heutigen Treffen mit Theresa May noch immer sagt, es reicht nicht?
Entscheidend wäre dann die Wortwahl. Sollte Juncker zwar sagen, es reicht noch nicht, aber er sei trotzdem optimistisch, dann könnten auch wir optimistisch in die Zukunft schauen, dass eben die Chefs dann nächste Woche bei ihrem Gipfel tatsächlich grünes Licht geben für die Verhandlungen, auch für das, über das künftige Verhältnis. Das möchten eigentlich beide Seiten, also London und auch Brüssel, weil eben allgemein die Zeit drängt. Sollten die beiden Seiten heute aber im Streit auseinandergehen, dann wäre das schon ein Fiasko, weil dann dürften die Gespräche über das künftige Verhältnis blockiert bleiben. Es bestünde sogar die Gefahr, dass die Gespräche allgemein scheitern könnten und dass das für alle eine Katastrophe wäre, das versteht sich eigentlich von selbst.
Danke für diese Einschätzungen, Oliver Washington, direkt aus Brüssel. Neunzehn Minuten vor eins, so geht es im Rendezvous weiter.
Der Advent ist nicht nur Ankunft für die CSU, sondern auch Aufbruch.
Nach monatelangem Hickhack soll in der deutschen CSU Ruhe einkehren. Parteichef Horst Seehofer gibt Macht ab. Bringt das die gewünschte Entspannung, fragen wir unseren Korrespondenten in Berlin. Dann Peking räumt auf. Nach einem Großbrand schließen die Behörden feuergefährdete Unterkünfte. Tausende Arbeiter finden sich auf der Straße wieder und erfahren dafür ungewohnte Solidarität. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr geht einem Sprachrohr der reformierten Kirche das Geld aus. Was das bedeutet, kurz vor eins. Seit Monaten ist bei der deutschen CSU Feuer im Dach. Während Deutschland auf Bundesebene versucht, Koalitionen zu schmieden, haben Personalquerelen die CSU-Parteizentrale in München gelähmt. Nun versucht CSU-Chef Horst Seehofer, Ruhe in den parteiinternen Machtkampf zu bringen. Er will zwar Parteichef bleiben, aber sein Amt als bayerischer Regierungschef abgeben. Peter Vögel in Berlin, wird das die nötige Ruhe in die Partei, in die CSU bringen?
Also Ruhe insofern, als die Machtverhältnisse nun geklärt sind. Der lange Machtkampf ist vorbei. Seehofer hat diesen Machtkampf verloren. Aber diese Ämterteilung Ministerpräsident, Parteivorsitz, das kann nur eine vorübergehende Lösung sein. Es gab in jüngerer Zeit schon mal eine solche Machtteilung. Das war nach dem Sturz von Edmund Stoiber und das funktionierte überhaupt nicht. Danach stürzte die CSU 2008 von 61 auf 42% ab und verlor erstmals die absolute Mehrheit. Und wenn sich so etwas wiederholt bei der Landtagswahl 2018, dann ist es mit der Ruhe in Bayern schon wieder vorbei.
Zudem soll neuer bayerischer Regierungschef Bayerns Finanzminister Markus Söder werden, ausgerechnet Horst Seehofers ärgster Widersacher. Was heißt das für die Zusammenarbeit zwischen den beiden?
In der Tat, das Verhältnis ist auch privat vergiftet, weil Seehofer zum Beispiel glaubt, Söder habe 2007 den Medien gesteckt, dass er ein uneheliches Kind habe. Es gibt also Störpotenzial, es gibt auch Motive dafür. Die Zusammenarbeit wird funktionieren, solange eine Chance besteht, dass die CSU ihre absolute Mehrheit verteidigen kann 2018. Und ich glaube, so simpel kann man das zusammenfassen.
Auf Bundesebene sucht man in Deutschland einen Weg aus der Regierungskrise. Wenn ich Ihnen so zuhöre, stellt sich die Frage, wird die CSU, die Schwesterpartei von Angela Merkels CDU, nun gestärkt in die Verhandlungen gehen?
Gestärkt nicht, denn zum Seehofers Position hat sich ja geschwächt. Er tritt nicht mehr mit derselben Autorität in Berlin auf. Aber er hat denselben Auftrag wie vorher. Nämlich, die CSU kann ihre Sonderrolle als Regionalpartei mit bundespolitischer Bedeutung nur dann behaupten, wenn sie einerseits in Bayern stark ist und andererseits in Berlin maßgeblich mitreden kann. Und ich denke, Seehofer wird versuchen, das Maximum herauszuholen. Umso mehr, als er jetzt ja auch als Minister in Berlin im Gespräch ist. Also der Auftrag ist unverändert, aber die internen Befindlichkeiten der CSU haben sich entspannt.
Danke nach Berlin, Peter Vögeli. Verschmutzte Gewässer schaden den Fischen, CO2 in der Luft verändert das Klima. Darüber wird viel gesprochen. Aber wie setzt die Umweltverschmutzung dem Menschen zu? Das diskutieren 7'000 Delegierte aus über 190 Ländern bis Mittwoch an einer UNO-Konferenz in Nairobi. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler mit einer Auslegeordnung.
Die Vereinten Nationen mahnen, es fehle vor allem am politischen Willen und am Geld, um die Erde sauberer zu machen. Und so haben sich die 7000 Länderdelegierten die Aufgabe gegeben, in den nächsten 3 Tagen in Nairobi diesen Willen und das Geld zu suchen. Denn kein Winkel der Erde ist vor dem Abfall der Menschen sicher, sei es das Wasser, die Luft, der Boden. Im Boden zum Beispiel sind es die Rückstände von Düngern und Schwermetallen, in der Luft giftige Gase und Feinstaub, im Wasser Chemikalien, Dünger, Exkremente. Und überall hin dringt der Plastikmüll, als Tüten und Flaschen, vor allem aber auch als fein zerriebene Teilchen, für die keine Ritze, kein Tiermaul zu klein ist. In Zahlen ausgedrückt heißt das allein für die Luftverschmutzung, pro Jahr sterben weltweit über 12 Millionen Menschen an den Folgen von Smog und Feinstaub. Besonders betroffen sind arme Staaten und die aufstrebenden Schwellenländer, in deren Metropolen wie Peking und Delhi die Luft oftmals zum Schneiden dick ist. Schuld daran sind Autos, Industrieschlote und Kohlekraftwerke. Auch wenn in der Schweiz vieles sauberer ist, ein Saubermann sind wir nicht. Pestizide belasten auch hierzulande viele Gewässer und Böden. Feinstaub in der Luft macht auch hier die Menschen krank.
Die Luft, eines der 4 Elemente. Die Luft auch synonym von nichts. So wird die Luft in Sprichwörtern beschrieben. Wer von Luft und Liebe lebt, wenn alles heiße Luft ist oder alles Schall und Rauch. Doch Luft ist mehr wertvoll oder im schlimmsten Fall lebensgefährlich. Wir richten unsere Nase nach dem Wind an verschiedensten Orten Europas.
Die schönen, ruhigen Wintertage sind die schlimmsten, wenn man kaum einen Hauch spürt in Brzeszcze, der Stadt der Premierministerin Beata Szydło, einer Bergarbeitertochter. Man riecht es, man hört es, die Leute husten. Jeder verbrennt, was er hat: Holz, Plastikflaschen, Küchenabfälle und vor allem Kohle, auch die schlechte aus den wilden Minen. Die Luft verbindet die Leute hier, sie ist ihr gemeinsames Schicksal. Es gibt nur einen wichtigen Arbeitgeber in Brzeszcze, die Kohlemine. Ohne Kohle wäre hier Massenarbeitslosigkeit. Also kämpft man für die Kohle und schnauft sie ein und aus, trotzig und stolz, auch an Tagen, wo der Luftqualitätsindex nicht mehr orange anzeigt, ungesund für Empfindliche, oder violett, sehr ungesund, sondern braun, gefährlich. Luft ist nicht Schicksal, sondern ein gemeinsames Gut. Der Staat könnte sie schützen. Heizkontrolleure, Verbrennungsverbote, Filterpflicht, die Ideen wären da. Doch Kohle ist für Brzeszcze die ganze Vergangenheit und darum auch die Zukunft. Sie ist das Leben und so schnauft man sie auch ein und aus. Ein und aus. Urs Bruderer, Osteuropa.
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still, heißt es im Kufsteiner Lied. Doch heute ist es am Grünen Inn vor allem laut. Mehr als 2 Millionen Lastwagen donnern heuer durchs Tal, ein neuer Rekord. Dazu Millionen von PKWs, die auch die Luft verpesten. Tirol hält in Österreich den traurigen Rekord beim Ausstoß von Kohlen- und Stickstoffdioxid. Im größten Luftsanierungsgebiet der EU wird zum Beispiel der Stickstoffdioxid-Grenzwert bei praktisch allen Messstellen deutlich überschritten, zum Teil um das Doppelte. Asthma bei Kindern, Kreislauferkrankungen und Hunderte von Todesfällen, so die Umweltagentur, sind die Folgen. Doch fast jedes Mal, wenn Tirols Regierung Maßnahmen gegen die Abgase ankündigt, heult die Lastwagenlobby auf und die EU-Kommission klagt vor dem Gerichtshof den freien Warenverkehr ein. Meist mit Erfolg. Aber welch Doppelmoral! Die gleiche Kommission leitete gegen Österreich ein Verfahren ein, weil das Land wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerten, Zitat, die europäische Luftqualitätsrichtlinie verletzt. Joe Schelbert über die Folgen der Luftverschmutzung in Tirol.
Der Nordwind hat den Himmel leer gefegt. Die Luft ist klar, die Fernsicht überwältigend. Doch so wie heute ist der Tessiner Himmel nicht immer. Der Wintersmog liegt dann wie eine trübe Suppe über dem Südtessin. Feinstaub liegt in der Luft. Es gibt einen Schweizer Feinstaubgrenzwert, der nur an einem Tag im Jahr überschritten werden darf. In Mendrisio war das in den vergangenen 12 Monaten aber 51 Mal der Fall. Der Großteil des Feinstaubs wird aus der Lombardei herangetrieben. Die Lage hat sich in den vergangenen Jahren zwar verbessert, doch der Feinstaub bleibt der weitaus gefährlichste Luftschadstoff, den es gibt. Erst nach langen Auseinandersetzungen mit Bundesbern hat das Tessin Maßnahmen durchgesetzt, wenn Grenzwerte für Ozon oder Feinstaub massiv überschritten werden. Dann gilt Tempo 80 auf Autobahnen, öffentliche Gebäude werden nicht über 20 Grad geheizt, schmutzige Dieselfahrzeuge haben Fahrverbot, ÖV-Tickets sind gratis. So wurden Feinstaubemissionen denn auch um ein Drittel gesenkt. Das zeigt ein aktueller Bericht. In Lugano, Alexander Grass.
Ja, dass dreckige Luft gefährlich ist, ist nicht bestritten. Nur was tut die Weltgemeinschaft, um das Problem zu lösen? Darüber diskutieren wir dann im Tagesgespräch um 1. Neunzehn Menschenleben hat ein Brand in einer überfüllten Unterkunft in Peking vor rund einer Woche gefordert. Das Feuer war in einem Wohnhaus ausgebrochen, in dem vor allem Wanderarbeiter mit ihren Familien leben. Nun lassen die Behörden hunderte angeblich brandgefährdete Unterkünfte räumen. Peking stellt tausende Arbeiter buchstäblich auf die Straße. Ich habe mit dem AD-Korrespondenten Stefan Wurzel in Shanghai über diese Aufräumarbeiten geredet und ihn gefragt: Wie müssen wir uns die Unterkünfte vorstellen, aus welchem die Menschen jetzt ausziehen müssen?
Na, das sind im Grunde so eine Art Sammelunterkünfte. Also es ist nicht so, dass das irgendwelche großzügigen 2-3-Zimmer-Wohnungen wären, sondern wirklich im Gegenteil. So ein bisschen wie Studentenwohnheime kann man sich das vorstellen. Das sind große Gebäude zum Teil, die zum Teil auch provisorisch nur errichtet wurden. Da sagt dann eben jetzt auch die Pekinger Stadtverwaltung, die seien nicht sicher. Das sind wirklich zum Teil Behausungen, würde man bei uns in Mitteleuropa wahrscheinlich sagen. Und die werden jetzt geräumt.
Und von welcher Dimension sprechen wir da? Wie viele Zwangsräumungen sind das, wie viele Menschen betroffen?
Es ist ganz schwer zu sagen, weil das ja alles in so einem rechtlichen Graubereich abläuft. Die Menschen, die betroffen sind, sind ja zum großen Teil nicht einmal registriert offiziell. Deswegen werden da auch keine Statistiken geführt. Beobachter sagen aber, dass es mindestens mehrere tausend Menschen betroffen sind, alleine jetzt im Süden von Peking. Viele sprechen aber auch von mehreren zehntausenden Menschen, die seit Mitte November, kann man sagen, ihre Unterkünfte verlassen mussten, mitsamt Sack und Pack und auch mit Familien zum Teil.
Es handelt sich offenbar vor allem um Wanderarbeiter. Was geschieht denn jetzt mit all diesen Leuten, die aus den Wohnungen gezwungen werden?
Na, das kommt drauf an. Zunächst mal muss man sagen, Wanderarbeiter klingt ein bisschen verniedlichend immer. Ich versuche immer andere Begriffe zu verwenden in meiner Berichterstattung. Also Binnenmigranten kann man eigentlich sagen. Migranten von innerhalb Chinas, aber eben aus anderen Provinzen oder auch, Binnengastarbeiter könnte man sagen. Das sind zum Teil Menschen, die schon seit Jahrzehnten im Süden von Peking oder in anderen Teilen von Pekings leben. Die gehen jetzt zum Teil, wenn sie es irgendwie können, zu ihren Heimatdörfern, Heimatregionen in ihrer Heimatstadt zurück. Oder sie versuchen innerhalb von Peking etwas zu finden und ganz viele andere wiederum sitzen noch auf Straßen und Plätzen in Peking bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und wissen selber noch nicht, wo es lang geht.
Wie sehr ist denn die Wirtschaft auf diese, wie Sie sagen, Binnenarbeiter angewiesen?
Eigentlich sind diese Menschen unersetzlich. Es ist so, dass viele meiner Freunde in Peking auch sagen, sie bemerken seit einigen Wochen, dass zum Beispiel in einigen Restaurants längst nicht mehr so viel Kellner sind zum Beispiel. Oder dass, wenn man was zu essen bestellt oder wenn man Pakete bestellt, dass das deutlich länger dauert, bis das angeliefert wird. Das sind so die typischen Bereiche, in denen diese Binnenmigranten arbeiten. Kellner, Wachleute, Paketboten, all das, was mittelmäßig gut nur bezahlt wird. Das sind so etwa 500, 600 Franken, die diese Menschen im Monat verdienen. Und ganz viel davon schicken sie auch noch häufig nach Hause. Und das bricht jetzt eben alles weg.
Die Behörden argumentieren ja, man wolle künftig verheerende Brände mit vielen Opfern verhindern. Ist das die ganze Wahrheit?
Das ist ein großer Teil der Wahrheit. Es ist natürlich so, dass wir hier in China, vor allem in so provisorisch gebauten Häusern, überhaupt nicht die Brandschutzvorgaben haben. Oder sagen wir mal, da wird der Brandschutz nicht so sehr eingehalten oder wertgeschätzt wie bei uns in Europa. Aber ich denke schon, und den Eindruck haben auch viele hier, dass die Pekinger Stadtverwaltung einen Anlass brauchte, um eben aufzuräumen. So muss man das knallhart sagen, um eben Leute zu vertreiben, die ihnen auf den ersten Blick keine Vorteile bringen, die zum Beispiel längst nicht so viel Steuern zahlen wie andere Angestellte. Und man will sicherlich auch zum Teil dort irgendwelche schicken Gebäude, Hochhäuser, Shoppingmalls und so weiter hochziehen, wo jetzt eben solche provisorischen Unterkünfte sind.
Die Zwangsräumungen haben in Peking offenbar eine Welle der Solidarität ausgelöst. Wie sieht diese aus?
Das ist ja interessant, dass sich vor allem online Menschen verabredet haben über Blogs, über Foren, auch über Messenger-Systeme und gesagt haben, schaut mal, was hier in unserer Nachbarschaft wirklich passiert. Wir sammeln mal hier Klamotten, Altkleider. Wir stellen vielleicht auch leere Zimmer zur Verfügung, die wir organisiert kriegen. Wir helfen diesen Menschen. Und interessant ist, dass das wirklich ein zivilgesellschaftliches Engagement ist seit einigen Wochen, das ich zumindest, seit ich seit 2,5 Jahren hier bin in China, noch nie so wirklich gesehen habe. Das Traurige an der Sache ist aber, dass ganz viel davon, was eben online geschrieben wurde, Solidaritätsaufrufe und so weiter, da wurde ganz viel zensiert, geblockt. Also auch hier ist die Stadtverwaltung und auch sind die staatlichen Zensoren hinterher, solche offenen Diskussionen zu verhindern und auch solches zivilgesellschaftliches Engagement zu verhindern.
Sagt Steffen Wurzel, er arbeitet für die ARD in Shanghai. Gepredigt wird längst nicht nur von der Kanzel. Auch die Kirchen nutzen moderne Kommunikationsmittel, haben Fernsehsendungen oder Zeitungen. Aber der reformierten Kirchen geht das Geld aus für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Medienorganisation der reformierten Kirchen schreibt rote Zahlen. Das kirchliche Magazin Bref droht einzugehen. Ausgerechnet jetzt, da die reformierte Kirche ein Jahr lang ihr 500-Jahr-Jubiläum feiert. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Vor 500 Jahren nagelte Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Es war die Geburtsstunde der Reformation. Heute haben die Reformierten andere Möglichkeiten, ihre Botschaft und ihre Themen in die Medien und unters Volk zu bringen. Mitgliederzeitungen wie etwa reformiert.ch, aber auch Radio- und Fernsehsendungen wie «Das Wort zum Sonntag», Online- und Social-Media-Auftritte oder das Magazin «Bref». Es sei wichtig, dass die Kirche die Menschen über verschiedene Kanäle anspreche, sagt Pascal Huber, die Geschäftsführerin des Vereins «Reformierte Medien». Und zwar gerade auch jetzt.
Im Jahr des Reformationsjubiläums, wo auch sichtbar und spürbar wird, wie wenig Kirche im Everyday Life der Leute noch präsent ist.
Finanziert wird diese Medienarbeit von den reformierten Kirchen der Deutschen Schweiz. Doch nun will ausgerechnet die größte von ihnen, die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn, aus dem Verein Reformierte Medien austreten. Welche Medien sich die reformierten Kirchen noch leisten könnten, angesichts schwindender Mitgliederzahlen und sinkender Einnahmen, das müsse nun diskutiert werden, sagt der Berner Synodalratspräsident Andreas Zeller. Wobei
wir nicht die reformierten Medien an die Wand fahren wollen, sondern dass wir bereit sind, die Radio- und Fernseharbeit wie auch das Internetportal ref.ch weiterhin zu finanzieren. Kritikpunkt ist das Magazin Bref, das zwar inhaltlich und vom Erscheinungsbild her sehr gut daherkommt, aber viel zu teuer ist.
Jedes Jahresabo von Bref werde von der Kirche mit mehr als 170 Franken subventioniert. Das Heft ist in der Tat aufwendig gestaltet, sorgfältig fotografiert, gedruckt auf edlem Papier. Vor allem aber inhaltlich spannend, mit ausführlichen Porträts und Interviews von und über Menschen in und außerhalb der Kirche. Gut 3'000 Menschen haben das Magazin abonniert. Es sind laut Pascal Huber vorwiegend Leute,
die sich für Menschen interessieren, was die glauben, was die denken. Und wir versuchen, mit Geschichten Menschen für uns zu gewinnen.
So erreiche Bref heute mehr Leute als die Vorgängerpublikation «Reformierte Presse», die weniger attraktiv aufgemacht war und Leserinnen und Leser verlor.
Das Magazin, das geben wir nicht so schnell auf, weil wir merken, dass wir jetzt nach fast 2 Jahren immer mehr eine Leserschaft erreichen, die mit Institution Kirche nicht mehr so direkt verbandelt sind, nicht direkt etwas mit ihr am Hut haben. Und im Unterschied zu allen anderen Medien verlieren wir keine Abonnenten, wir gewinnen neue Abonnenten dazu.
Doch nicht genug, kontert Zeller. Das Reformationsjubiläum mit seinen vielen Veranstaltungen und Aktivitäten, wie etwa der Bundeshausbeleuchtung, die im Zeichen der Reformation stand, habe der Kirche große mediale Präsenz gebracht.
Diesen Schwung wollen und werden wir mitnehmen. Ich denke aber, dass das nicht unbedingt ein Magazin in der Art des Bref braucht, um die positiven Effekte des Reformationsjubiläums weiterzubringen.
Der letzte Entscheid ist noch nicht gefallen. Kommende Woche tagt die Synode, das Berner Kirchenparlament. Dort verlangt ein Vorstoß, dass die Berner Kirche das Magazin Bref dennoch weiter unterstützen soll.
Klaus Bonanomi. Gleich ist es eins, gleich im ersten und vierten. Wir brauchen die Luft zum Leben. Was aber, wenn sie so dreckig ist, dass sie krank macht? Darüber reden wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Heute mit Rebecca Villiger.
Der Walliser CVP-Nationalrat Yannick Bütte tritt nach den Stalking-Vorwürfen als Vizepräsident der CVP Schweiz zurück. Zudem lasse er sich ärztlich behandeln, um seinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen, ließ Bütte über seinen Anwalt mitteilen. In Deutschland will CSU-Chef Horst Seehofer sein Amt als bayerischer Ministerpräsident abgeben, hieß es in der CSU-Landtagsfraktion. Er wolle jedoch CSU-Chef bleiben und am Parteitag erneut dafür kandidieren. Der frühere Vizepräsident der Regionalregierung Kataloniens bleibt in Untersuchungshaft. Dies hat das oberste Gericht Spaniens entschieden. Sechs weitere frühere Regierungsmitglieder wurden gegen Kaution freigelassen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.